oder auch laut in Anbetung sein können. Aber auf jeden Fall erkennen, ohne ihn sind wir gar nichts. Mit ihm sind wir alles. Mit ihm sind wir Repräsentanten Gottes. Mit ihm sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Also, ihr habt zwar schon gejubelt, aber ich denke, ihr dürft aufstehen. Und wir lassen jetzt diesem köstlichen, wunderbaren, einzigartigen Herrn, Jeschua, nicht irgendeinem Menschen, sondern unserem Herrn Jeschua, nochmal einen richtigen Jubelruf zukommen. Aber einen richtigen, ja? Weil er würdig ist, weil er herrlich ist, weil er der Herr ist, weil er der König ist, weil er auf dem Thron sitzt, weil wir mit ihm eingesetzt sind in der himmlischen Dimension, weil er Anfang und Ende ist, weil er König der Könige und Herr der Herren ist, weil sich jedes Knie auch in Deutschland vor ihm beugen wird, weil jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Jeschua! Die Welt jubelt so einem Schwachsinn zu. Wir als Kinder Gottes sollten lernen, wirklich dem zuzujubeln, was wirklich wert ist. Abgesehen davon, im Himmel gibt es einen Haufen Jubel. Wenn du schon im Grunde genommen hineinversetzt bist in den Himmel und Himmelsbürger bist, kannst du dich da eigentlich jetzt schon mal lernen, wie man sich da benimmt. Halleluja. Halleluja. Okay. Kurz ein paar Ansagen, dafür werden wir hinterher keine Zeit mehr haben. Da hinten ist der Büchertisch, dort Bücherstübchen. Da könnt ihr Bücher kaufen. Wir sind sehr dankbar, wenn ihr Bücher kauft, weil wir finanzieren uns zum Teil über Bücher. Ja, das ist für uns also wichtig und unsere Bücher sind wirklich was, was Reich Gottes baut. Ne? Also fühlt euch herzlich motiviert, da hinten Bücher zu kaufen. Dann haben wir da hinten Salböl für diejenigen, die neu dazugekommen sind. Da hinten auf dem Tisch. Wir empfehlen euch sehr dieses Salböl. Wir werden es heute Abend auch einsetzen. Und es hat Power. Es hat Kraft. Ist das die Wahrheit, Jutta?
Das ist sie, die Wahrheit.
Halleluja. Die Frau weiß, wovon ich rede. Die setzt das nämlich auch ein. Yes. Okay. Dann neu. Jetzt, heute Nachmittag aufgebaut. Für euch. Einzigartige Gelegenheit, an ein Schofar ranzukommen. Es ist gar nicht so einfach, an ein gutes Schofar ranzukommen. An Ramsch von Amazon kommst du, aber an was wirklich Gescheites, auch was du blasen kannst, das ist da hinten der Tisch von Christian und Marita, die haben da einiges mitgebracht. Und nicht nur Schofar, die haben auch Matzen mitgebracht, israelischen. Also wenn du was zum Knuspern brauchst, haben wir auch ein paar Talit mitgebracht, da hatten wir heute ja schon drüber gesprochen. Wenn du nicht weißt, wie du an Talit rankommst, da. Ne? Okay, und sie haben auch was mitgebracht hier zu mitnehmen. Ein Psalmheft für den Lobpreis und die Anbetung Gottes. Halleluja. Also einfach eine Sammlung von coolen Bibel-Aussagen, insbesondere aus den Psalmen zum Lobpreis. Ja, es geht darum, Bibelstellen, Lobpreis, Anbetung, die man eben beten kann, die teilweise Jesus selber gebetet hat. Das schenken sie euch da hinten, wenn ihr da hinkommt. Und ja, einfach sagt, ich hätte es gern. Sehr, sehr cool für die persönliche Anbetung. So, dann bitte deckt euch draußen in dem Foyer, da in der Garderobe ein, mit hier unseren Büchern von Der Weg, unserer Bibelschule. Das sind 9 Bände bis jetzt, 10. haben wir schon drüber gesprochen, ist in Arbeit. Und nehmt sie bitte mit, also es wäre blöd, wenn wir die wieder zurück mitnehmen müssten. Fühlt euch frei, euch wirklich damit einzudecken. Dann hier, dieses Ding. Ich habe mal reingeguckt. Also 2, 3 Leute haben den Weg schon hierhin gefunden. Halleluja. Da ist noch Luft nach oben. Ja. Also fühlt euch frei. Wir machen das bei uns im Dienst nicht häufig, dass wir da Körbchen rumgehen lassen, sonst was. Es gibt ja auch viele Leute, die das online machen oder per Dauerauftrag. Aber wir sagen, wer möchte, der soll sich frei fühlen, das da hingeben zu können und sich damit verbinden zu können. Das geht nur heute Abend. Morgen ist das Körbchen weg, weil morgen werden wir für die Gemeinde hier ein mächtiges Opfer einsammeln. Amen. So, aber wenn du für Gottes Haus was legen willst, dann ist da heute deine Chance. So, okay. Wir werden gleich eine Gebetszeit haben, anschließend, und da gibt es solche roten Bändel. Und nur die Menschen mit roten Bändel, das sind die Beter. Also, damit du die erkennen kannst, die dürfen für dich beten. Während dem Ministry, ich sage es jetzt einfach mal an, bitte in der Anbetung bleiben. Nutz die Zeit. Es ist nicht die Zeit zum Schwätzen, sondern fokussiert bleiben auf das, was du vom Herrn empfangen möchtest. Das kann dauern. Ja, das kann wirklich dauern. Bei einer unserer Veranstaltungen hat das mal bis morgens um 3:30 gedauert. Und einer derjenigen, der am längsten gewartet hat, war ein steinreicher Mann aus München. Der war sich nicht zu schade, zu warten und zu warten und zu warten und zu warten. Und er war happy, als wir noch für ihn gebetet haben. Ja, sehr cool. Also, wir dürfen tatsächlich, wie soll ich mal sagen, die Zeit nutzen, uns innerlich darauf einstellen und nicht unruhig werden, wenn es ein bisschen länger dauert. Halleluja, vor allen Dingen, wenn du in der Atmosphäre des Lobpreises bleiben kannst. Die Birgit hier, die Birgit ist eine Seherin, die sieht also im Geist, und sie hat gestern den Impuls gehabt, dass jeder von uns prüfen soll, ob er seine geistliche Waffenrüstung wirklich anhat, und zwar richtig anhat. Richtig anhat. Ja? Es ist wichtig, dass wir wissen, in der Zeit, in der wir uns befinden, dass unsere Waffenrüstung sitzen muss. Ja? Und dann heute hat sie ein weiteres Bild gehabt, was eigentlich in der Richtung ganz ähnlich geht. Sie sah eine Person im Auto, die ganz fröhlich da vor sich hinfuhr und alles super, denn sie war der Meinung, dass sie sich gut vorwärts bewegt und alles. Aber dann hat Birgit gesehen, dass die Handbremse komplett angezogen war und die eigentlich nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren ist. Und das ist auch so ein Ding. Wir müssen aufpassen, dass im Geist gesprochen unsere Handbremse gelöst ist. Manche Leute fahren mit angezogener Handbremse und Vollgas. Ja. Ich hatte mal so einen Vorgesetzten. Eieiei. So, überleg mal, ob das für dich gilt. Ob du gerne mit dem Herrn unterwegs sein willst, wie wir das ja auch gestern schon hatten, mit dem, dass wir unser Herz ganz offen machen für den Herrn. Aber da ist irgendwas, was dich zurückhält, eine Handbremse. Irgendwas. Ja. Oder ob du sagst, ja, meine Rüstung irgendwie kneift und zwickt, sie sitzt nicht richtig, warum auch immer. Dann solltest du das am besten jetzt mit dem Herrn klären oder in dieser Zeit, wo du wartest hinterher, weil wir werden für Feuer beten. Und Feuer ist Feuer. Wir hatten das heute Morgen, ja, dass Leute gesagt haben, also in den Berichten, dass es war, wie wenn das Feuer durch sie fährt und dann ihre Knochen brennen. Und also das war nicht immer unbedingt eine ganz angenehme Erfahrung, aber es war eine Heilig-Geist-Erfahrung, die sie weitergebracht hat. So, und es ist gut, wenn wir uns präparieren darauf, wenn wir wissen, okay, Rüstung sitzt, alles gut, ich bin unterwegs und da gibt es nichts, was irgendwie bremst oder falsch sitzt. So, und wenn da irgendetwas ist, von dem nur du weißt, was das sein könnte, dann bring das mit dem Herrn am besten rechtzeitig vorher in Ordnung. Feuer. Nimm sein Feuer an für dich. Das ist mein heutiger Titel. Die Bibel berichtet uns extrem viel von Feuer. Wirklich, richtig viel. Feuer, ein sehr komplexes chemisch-physikalisches Phänomen. Ja? Also mal vereinfacht gesagt, ist Feuer die sichtbare Erscheinung einer Verbrennung. Ja? Bei einer Verbrennung verbinden sich Atomteilchen des Brennstoffes mit Sauerstoff. Dabei wird Energie in Form von Wärme und Licht freigesetzt. Haben wir alle schon gemerkt, ne? Diese Energie war zuvor in den chemischen Verbindungen des Brennstoffes gespeichert. Aha, das klang jetzt schon richtig nach Schule, ne? Okay. Um Feuer zu erzeugen, brauchst du drei Dinge. Erstens nämlich eben den Brennstoff. Das kann alles sein. was brennt. Holz, Papier, Benzin, Gas, sonst was. Sauerstoff als zweites. Sauerstoff, wie wir wissen, ist in der Luft enthalten und er ist essentiell für den Verbrennungsprozess, sonst klappt es nicht. Und drittens Hitze, eine Anzündenergie, eine Zündquelle, eben ein Streichholz oder ein Funk oder sonst was. Eine Anfangsenergie, um die Reaktion in Brand zu setzen. Brennstoff, Sauerstoff und Hitze. Alle diese drei Dinge, und die sind alle drei wichtig, auch für uns im Geist. So, im Geistlichen ist Feuer ein Kennzeichen für die Gegenwart Gottes, für seine Herrlichkeit. Es ist etwas, was ihn ausdrückt. Und das kommt sowohl bei Sachen vor, wo es um Gericht geht, da geht es ständig um Feuer, es geht sogar in der Hölle um Feuer. Aber der Himmel ist auch voller Feuer. Ja? Und unter Umständen, das ist jetzt eine reine, ich stelle hier keine theologische Aussage auf, nur mal als Gedanke, eventuell ist es das gleiche Feuer. Für die einen zur größten Freude und für die anderen zur größten Pein. Für diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, ist das Feuer Gottes ein gewaltiger Segen. Aber für die Gottlosen ist das eben eine entsetzliche Erfahrung. Nur mal so als Gedankensplitter, nicht irgendwie ausgearbeitet. Feuer ist jedenfalls ein Zeichen Gottes, sein Markenzeichen, sein Logo. Und ich sage dir was, Gott hat nicht zwei Arten von Feuer. Und wenn Gott sich nicht ändert, ändert sich auch sein Feuer nicht. Halleluja. Sein Feuer ändert sich nicht. Das ist schon so, wie es immer. Es ist nämlich seine Natur. Ich sage mal so, das Feuer im Dornbusch oder in der Stiftshütte oder bei Elia ist das gleiche Feuer, was Jeschua auf die Erde gebracht hat. Das Feuer Gottes. Okay, schauen wir uns das mal an. Der Vater. Da heißt es von Gott dem Vater, Hebräer 12, Vers 29, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Okay, das wissen wir. Diese Aussage kommt mindestens 8-mal in der Bibel so vor, genau so. Ne? Wie gesagt, verzehrendes Feuer. Also sichtbare Erscheinung einer Verbrennung. Man könnte es auch so formulieren, Feuer ist die Manifestation einer Verzehrung. Was verzehrt wird. Ich will dir was verraten. Dein Leben verzehrt sich. Spätestens, wenn du morgens in den Spiegel guckst, müsstest du es feststellen können. Da lachen ein paar junge Leute. Wartet's noch ab. Also bei mir ist das jedenfalls so. Bei meiner Frau übrigens nicht. Ne? Ja. Wir müssen es dem Spiegel noch beibringen. Ein verzehrendes Feuer, unser Leben verzehrt sich und wir sollten darauf achten, dass es sich nicht für irgendwelchen Blödsinn verzehrt, für irgendwelchen Job, für irgendeine Karriere, irgendwelchen Kram in der Welt oder sonst was, sondern wir sollten, wenn schon, sagen, ich bin ein Kind Gottes, mein Leben soll sich für das verzehren, wenn es eh schon verzehrt wird, wenn es eh schon verbrannt wird, was sich wirklich lohnt, was Ewigkeitswert hat, für den Herrn der Herren und den König der Könige. Jesus Christus, er ist einzigartig würdig, wir haben es gerade erst gesungen. Jahwe, ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer. Kommt immer wieder vor. Eine interessante Stelle finden wir in Jesaja 33, Vers 14. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Das knüpft an Bernds Predigt an. Die Sünder in Zion. Nicht die Sünder in der Welt, nicht die Sünder in Babylon, nicht die Heidensünder, sondern die Sünder in Zion. Oh. Es gibt sie. Zumindest bei Jesaja, ne? Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wir müssen durch das Feuer des Heiligen Geistes gereinigt werden, damit wir tatsächlich in der Gegenwart Gottes stehen können. In der himmlischen Dimension. Feuer. Okay, das war der Vater. Ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Was ist mit Jeschua, der Sohn? Auch da ist Feuer sein Markenzeichen. In Offenbarung 1 heißt es, dass seine Augen wie Feuerflammen sind. Und er sagt, Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Hä? Er sagt nicht, ich bin gekommen, um die Sünder zu retten, die Menschen zu erlösen. Was wir ja so drauf haben, Und er sagt, ich bin gekommen, um Feuer zu sehen. Feuer auf die Erde zu schmeißen, zu werfen, zack. Dachte, ah, wenn das schon brennen würde. Das war das Feuer von Pfingsten. Das, wo er die Sehnsucht danach hatte, dass das geschieht, dass dieses Feuer geworfen wird, ist das, was heute bei uns schon passiert ist. Dieses Feuer ist angezündet. So, während seiner Zeit auf der Erde hatte er eine Sehnsucht danach, dass sein Feuer auf der Erde brennt. Denn er ist der Mann des Feuers. Der Mann des Feuers. Der Täufer im Heiligen Geist. Das hatte schon Johannes, der Täufer, gesagt, ne? Matthäus 3, Vers 11. Hat er gesagt, ich taufe euch mit Wasser, ne? Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, die Sache mit den Sandalen. Und dann heißt es, er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und weißt du was, das brauchen wir. Wir brauchen das. Und da gibt es verschiedene Überlegungen, was diese Aussage eigentlich bedeutet. Ist das die gleiche Taufe? Oder gibt es da vielleicht die Geistestaufe und nochmal was extra? Eine Feuertaufe. Es gibt unterschiedliche Ansichten dazu. Ich werde da jetzt keine theologische Diskussion anstoßen, aber der Punkt ist, Jesus ist der Mann des Feuers und definitiv will er uns in Feuer taufen. Ja, und dann der Heilige Geist, da ist das Feuer ja geradezu genauso ein Markenzeichen für ihn. In Offenbarung 4, Vers 5 werden die sieben Geister Gottes sogar als Feuerfackeln bezeichnet. Feuer ist eines der Zeichen. Wie Öl, wie Wind, wie Wasser, von mir aus auch die Taube. So, im Neuen Testament finden wir 70 Mal das Wort Feuer. Und das griechische Wort, was verwendet wird, heißt Pyr, P-Y-R. Das kennen wir von Pyrotechnik oder Pyromanen und sowas. Ne? Da ist das noch enthalten. Feuer, 70 Mal. Im Alten Testament, das Wort Esch, kommt sogar über 370 Mal vor. Ihr merkt also, Feuer ist keine Seltenheit in der Bibel. Das ist ein richtig fettes Thema. Ja, so, und wie gesagt, es geht um Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit, sein Sein, geistliches Feuer, übernatürliches Feuer, göttliches Feuer, was die Propheten in Visionen gesehen haben. Und dieses Feuer Gottes, was man im Geist wirklich sehen kann, wenn man im Geist sehen kann. Das ist etwas, was sich auch im Natürlichen manifestiert. Und ich möchte auf ein paar natürliche Manifestationen des Feuers in der Bibel kommen. Weil die haben eine bemerkenswerte Story in sich. Also wir haben da beispielsweise die Sache mit dem Dornbusch. Ne? Das heißt, die Stimme Gottes kam aus dem Feuer. Aus dem Feuer. Das heißt, dieser olle Dornbusch da, was immer das war, verbrannte ja nicht. Warum? Weil das Feuer war geistlich. So eine Manifestation des Geistes. Geistliches Feuer bei diesem natürlichen Dornbusch. Sehr interessant. Mancher von uns ist auch noch ein Dornbusch. Möge das Feuer Gottes trotzdem, oder was heißt trotzdem, aus ihm sprechen, aus uns sprechen. Vielleicht sind wir alle so ein stacheliges Ding. Hast du gesagt, Sikrik? Aus dem Dornbusch, natürlicher Dornbusch, der vom geistlichen Feuer nicht verbrannt wurde, sprach Gott. Heiliger Grund. Halleluja. So, Mose ist aufgrund einer Erscheinung von Feuer überhaupt erst losgelatscht. So, dann hat er das Volk da rausgeholt mit den ganzen Plagen und so weiter. Und ehrlich gesagt, nach den Katastrophen, die da waren, lag Ägypten in Schutt und Asche. Wir stellen uns das häufig nicht vor, was das für wirtschaftliche, gesellschaftliche Katastrophen sind. Ich werde eben demnächst mal darüber predigen. So, aber Ägypten lag in Schutt und Asche, das Volk ist rausgekommen und was hat es gesehen? Feuer, die Feuersäule, die Schekina, die gegenwärtig war, bei der ganzen Wüstenwanderung. Ständige, sichtbare Gegenwart Gottes. Heißt, Jahwe war unter ihnen. Hey, die Leute damals, die brauchten nur die Augen aufzuheben und sie haben den Herrn gesehen, seine Herrlichkeit. Die brauchten nur zu gucken. Also die ganze Story mit dem Auszug aus Ägypten ist schon strange. Denn wenn du guckst, wie blöd die drauf waren, du musst dir immer bewusst machen, die brauchten nur zu gucken und sie haben die Feuersäule gesehen. Gott war in ihrer Mitte, er war gegenwärtig, sie konnten ihn sehen. Zumindest sein Feuer. Und trotzdem ist die Story so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Sie kam, richtig, sehr guter Hinweis, danke. Sie waren im alten Bund. So, dann kamen die zu dem Horeb, diesem Gottesberg, ja, und das ist wieder eine Story, wo es mit Feuer verbunden ist. Und das müssen wir verstehen, es war ein ganz bemerkenswerter Zeitpunkt, weil Gott hat da das Gesetz gegeben. Er hat gesagt, hier, pass mal auf, ich gebe euch das. Das ist eine Anordnung, wie ihr gut leben könnt, wie ihr richtig leben könnt, wie euer Leben gelingt. Ne? Wir aus heutiger Sicht haben ja meistens eine sehr negative Einstellung zu den Geboten und zum Gesetz. Aber heilsgeschichtlich war das genial. War absolut genial. Und Gott hat es direkt den Menschen gegeben. Und das war in folgendem Szenario, 5. Mose 4. An dem Tag, an dem du vor Jahwe, deinem Gott, am Horeb standest, da tratet ihr hinzu und standet unten am Berg. Der Berg aber brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels. Da war Finsternis, Gewölk und Dunkel. Und Jahwe redete zu euch mitten aus dem Feuer. Und er verkündete euch seinen Bund, den zu halten, er euch gebot, die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. So, hier heißt es also, Jahwe sprach mitten aus dem Feuer, genau wie auch vorher aus dem Busch. Vorher sprach er aus dem kleinen Büschchen und jetzt sprach er aus dem Feuer und der ganze Berg stand im Feuer. So, und das war das für das Volk ein mächtiges Zeichen und die waren ganz schön erschüttert. Überhaupt war diese ganze Sache mit gewaltigen Naturerscheinungen verbunden. Erdbeben, Gewittern, ja, die waren so erschüttert, die Leute, dass sie gesagt haben, das ist eine Nummer zu heiß für uns. 2. Mose 19 und 20 steht das. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam. Jahwe kam im Feuer herab. Schon krass. Sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Der ganze Berg erbebte heftig und der Schofar-Schall wurde immer stärker. Yes. Das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Schofar-Schall, den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, alles okay. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Verzehrendes Feuer. Die haben geschnallt. Ey, das Ding ist, ich sage im wahrsten Sinne des Wortes, so heiß, das ist gefährlich. Wir würden sterben, wenn wir in diese Gegenwart Gottes kommen. Aber, wie Peter gerade schon sehr wertvoll berichtet hat, es war alter Bund. Es war alter Bund. Die Leute wussten, dieses Feuer ist lebensgefährlich. Heiliges Feuer. Heiliges Feuer. An diesem Ort, in dieser ganzen Szenerie, haben die dann die Stiftshütte gebaut. Die Stiftshütte hätte locker, wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Mal hier in den Raum gepasst. Kleines, bescheidenes Zelt für die damalige Zeit, mit den damaligen Mitteln gebastelt. Ne? So, und irgendwann war dieses Ding fertig und es sollte eingeweiht werden. Okay, wir wissen nicht, wie lang das war, aber sie waren da noch am Berg. Und dann sollte es eingeweiht werden. Aaron hat das Opfer dargebracht. So, die hatten also die Feuersäule gesehen, die hatten Gott auf dem Berg gesehen, die hatten gesehen, dass Gott aus dem Feuer spricht. Ne? Und jetzt kam nochmal was Besonderes. 3. Mose 9. Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk. Das Wort, was hier verwendet wird für Herrlichkeit, ist Kabot. Kabot. Schwere. Gewicht. Ja? Herrlichkeit. Das erschien hier, das Kabot oder die Kabot Jahwes, vor dem ganzen Volk. Das ganze Volk hat es gesehen. Alle. Also wenn du dir die ganze Story mit der Wüstenwanderung und diese Murren und so weiter anguckst, muss man sich immer bewusst sein, wie gesagt, Gott war in ihrer Mitte, die brauchten nur zu gucken. Also die waren schon ein bisschen deppert drauf. Aber die kamen aus Ägypten. Wir wissen nicht, wie die draus waren. Die waren Sklaven gewesen unter dem ägyptischen System mit einer unvorstellbaren Macht von irren Göttern. Und die ägyptischen Götter, ich habe das was in dem einen Buch rein auch geschrieben, die waren echt uncool. Das waren meistens Scheusale, Mixturen aus Mensch und Tier. Wirklich übel. Wirklich übel. So, die Herrlichkeit Jahwes erschien im ganzen Volk und Feuer ging von Jahwe aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. So Feuer von Gott, Feuer vom Himmel, ja, entfachtes Feuer hat die Dinge, und zwar die natürlichen Dinge, das natürliche Opfer verzehrt. Himmlisches, übernatürliches Feuer hat das natürliche Opfer verzehrt. Denkt dran. Ne? So, heißt, Gott hat diese Stiftshütte und das Opfer und das ganze Ding angenommen. Und für alle war es eine Bestätigung, dass Gott dieses Ding als seinen Wohnort akzeptiert. Das Feuer Gottes war heilig, unüberwindbar, einzigartig, ehrfurchtgebietend. Ja? Sünde und Unheiliges kann sich darin nicht halten. Und das haben die schon dann geschnallt. So, für lange Zeit blieb diese Stiftshütte das Heiligtum in Israel, etwa 500 Jahre. War so an verschiedenen Städten dann untergebracht und ja, irgendwann unter Samuel fiel dann die Eli, der Priester Eli, als er starb, da fiel die Bundeslade dann an die Philister und dann dauerte das und hin und her und hick und hack, ist egal. Letztlich kam das Heiligtum nach Jerusalem. David hat es geholt in die Hütte Davids. Ja, okay. David hatte dann auf dem Herzen, einen Tempel zu bauen in Jerusalem. Das war, wie gesagt, etwa 500 Jahre später. Aber Gott hat gedacht, nee, machen wir mal lieber nicht. Du hast zu viel Blut an den Händen. Ja, aber David hat den Ort gefunden, wo der Tempel hingebaut werden sollte. Und dieser Ort, wo der Tempel später einmal stehen sollte, war, wird uns genau beschrieben, war die Tenne Araunas des Jebusiters. Und die wurde gekauft. Also das Tempelplateau wurde von David gekauft. Aha, schon mal gut zu wissen für die heutige Diskussion mit Israel. Ne? Okay, und wahrscheinlich, also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, war es der Ort, der Berg Moria, wo eben damals Abraham Isaak hätte opfern sollen. Okay, jetzt pass auf. David hat also diesen Ort gefunden. Die Story war saublöd, warum er den gefunden hat, aber das ist egal. Irgendwie hat er den Ort gefunden. Und dann war es so, dass er einen Altar dort gebaut hat, auf dieser Tenne. 1. Chronik 21, 26. David baute Yahweh einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Und er rief zu Yahweh und der antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers fiel. Der hatte einfach ein Altarchen gebaut und der Herr ließ Feuer vom Himmel fallen. Etwa 40 Jahre später hat Salomo dann tatsächlich an genau der gleichen Stelle den Tempel eingeweiht, der gebaut worden war. Übrigens hatte ich einen interessanten Bericht gelesen von den Angaben, die sehr präzise sind im Alten Testament, was da alles für den Tempel gespendet worden ist und was damit zusammengetragen ist und was da gewesen ist und die ganzen Bauarbeiten und wie das gelaufen ist. Da hat irgendein Fachmann das mal ausgerechnet und hat gesagt, das war das teuerste Gebäude aller Zeiten. Ich glaube, nach heutigem Wert haben der gesagt, das war ein Gebäude, das hat 500 Milliarden gekostet, nach unseren heutigen Verhältnissen oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Auf jeden Fall gigantisch, also völlig jenseits allem, was man sich vorstellen kann, für die damaligen Verhältnisse. Es war wahrscheinlich das teuerste Gebäude aller Zeiten, was Salomo dort gebaut hatte. Ne? So, und dann finden wir bei der Einweihung dieses Tempels etwas, das erinnert uns genau an die Einweihung der Stiftshütte. 500 Jahre vorher oder noch mehr. 2. Chronik 7, Abvers 1. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab, verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus Jahwes hineingehen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit Jahwes über dem Haus. Da knieten sie mit ihrem Gesicht zur Erde auf dem Pflaster nieder und beteten an und priesen Jahwe. Das ist genau die gleiche Szene wie bei der Einweihung der Stiftshütte. So Feuer fällt vom Himmel, damit Gott zeigt, ich nehme das an, ich akzeptiere diesen Tempel, ich akzeptiere den Altar, ich akzeptiere das Feuer. Und er hat dann wiederum für alle Leute ein großes Zeichen gegeben. Blöderweise war Salomon mit all seiner Weisheit nicht so ganz weise. Vielleicht hätte er besser für ein reines Herz beten sollen wie sein Vater. Tatsache ist, er ist am Ende sowas von abgeschmiert. Es gibt sogar einen Hinweis, wobei das nicht 100% verifiziert werden kann, aber es gibt sogar einen Hinweis, dass er zugelassen hat, dass von seinen vielfältigen Frauen tatsächlich Kinder dem Moloch geopfert wurden. Das haben wir bei späteren Königen, haben wir das, und es kann eben tatsächlich von Salomo schon sein. So, der Typ, der so viel Weisheit hatte, so viel unvorstellbaren Reichtum hatte, so viel Ressourcen hatte und Macht hatte, ist letztlich gefallen. Und zwar in einer unfassbaren Art und Weise. Ja, und eigentlich hat er schon die Wurzel für den Götzendienst in Israel gelegt. Und wenn du die ganzen Könige-Chronik Samuel liest, du hast ständig im Nordreich alles schlechte Könige und im Südreich guter König, schlechter König, guter König, schlechter König, guter König, schlechter König. Da waren auch mal eine ganz, ganz, ganz schlechte Königin dabei, und dann ging es aber weiter. Ein Hickhack, auf und ab, auf und ab. Ein paar Mal gab es Erweckung, richtige Erweckung, beispielsweise unter dem König Josia. Ja, eine richtige Erweckung, Erweckung. Und dann der Nächste, der war wieder, ja, Götzenbilder im Heiligtum aufgestellt und so weiter. Im Nordreich, die waren dann schon ziemlich abgeschmiert, das waren die mit den 10 Stämmen, ne? Da war etwa 120 Jahre nach dieser Einweihung des Tempels die Story mit unser aller Freund Elia. Elia, das war zur Zeit von Ahab und Isabel. Ja? Hier geht es, und das müssen wir berücksichtigen, nicht um Heiden. Es geht um das Volk Gottes. Es geht um das Volk Gottes. Elia war nicht gesandt, um irgendwelchen Phöniziern oder sonst was zu predigen. Er war beim Volk Gottes. Ja? So. Und er hat dieses Volk Gottes konfrontiert, die 10 Stämme des Nordreiches, und hat zu ihnen gesagt, 1. Könige 18, 21, wie lange hängt ihr auf beiden Seiten? Wenn Yahweh Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Aha. Tja, ne? Das spricht sehr deutlich. Und dann hat er, wie wir alle wissen, auf dem Karmel dort als einziger Mann eben diese versammelte satanische Elitetruppe von Isabels 450 Propheten herausgefordert. Er hat zu ihnen gesagt, ruft ihr den Namen eures Gottes an? Ich werde den Namen Yahweh anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und da hat das Volk gesagt, no, das ist eine gute Sache. Also da sind wir dabei. Das Wort ist gut, okay. Aber High Five hat ihm trotzdem keiner gegeben. Ne? Und dann geht die Story weiter, und dann heißt es, dass er gebetet hat, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich nach deinem Wort hier das ganze Ding gemacht habe. Antworte mir, Yahweh, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Yahweh, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer von Yahweh herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, Yahweh, er ist Gott, er ist Gott. Du musst dir die Szene vorstellen, da fiel nicht so ein Flämmchen, blub, 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 Zündel, Zündel. Da kannst du es eher vorstellen wie ein Komet, ein Feuerball, dusch, der fliegt rein, da war ein Krater, da war alles weg, ja. Das Feuer des Herrn kam und hat das Ding wirklich aufgeleckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Feuer vom Herrn fiel herab. Ja? Ich meine, die Steine waren danach weg. Ne? Steht doch da, ne? Verzehrte die Steine und die Erde. Hm. Feuer vom Himmel. Das heißt, er hat hier wieder Elias Opfer und Elias Altar akzeptiert. Überhaupt ist Elia der Mann des Feuers, natürlich, ne, im Alten Testament. Wir wissen ja, Gott hat ihn im Feuer auch in den Himmel geholt. 2. Könige 2,11. Und es geschah, während Elia und Elisa gingen, ja, und redeten, siehe, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Halleluja. Was für ein Typ. Was für ein krasser Typ. Was der erlebt hat, sagenhaft. Hä? Können wir alle nur von träumen. Gibt es hier jemanden, der möchte gerne ein Elia sein? Wir haben sogar einen Elia unter uns. Die Bibel sagt, genauer gesagt, Jesus sagt, Johannes der Täufer war der Größte im Alten Bund. Der Kleinste im Neuen Bund ist größer als er. Was ich damit sagen möchte ist, von all den Typen, Mose, Elia, Elisa, David, alle, die du liest, alle, die ganzen Propheten, alle, wir haben mehr. Wir haben mehr. Jesus nutzt das tatsächlich und beschreibt das als größer und kleiner. Also wir sind größer als all diese Glaubenshelden. Du bist größer als Elia. Das ist aber anmaßend. Hä? Hab schon Schwierigkeiten, ein Streichholz anzuzünden. Hä? Du bist mehr als Elia. Halleluja. Dacht Jesus. Das ist nicht meine Schnapsidee, ist von Jesus. Der hat das gesagt. Warum? Weil du den Heiligen Geist in dir hast. Weil du das Feuer schon in dir hast. Das hatten die nicht. Die hatten eine Salbung. Der Geist war auf ihnen. Es ist gut. Wir brauchen das auch. Ja? Auf ihnen. Im Sinne wie Salbung. Aber wir sind vom Geist geboren. Wir sind Wesen, in denen der Geist innewohnend ist, drin ist, Wohnung bezogen hat. Mit seinem Feuer. Und deshalb sagt Jesus, dieses Feuer, was ich werfen werde, was ich dann gerne schon hätte, das, wenn das gekommen ist, der Kleinste wird größer sein als der Größte im Alten Bund, Johannes der Täufer. So, der, was hätte ich gesagt, dämlichste Christ, aber ich sag's nicht. Sowas würde ich ja nie sagen. Also dieser Christ jedenfalls, der ist größer als alles, was du dir im Alten Testament vorstellen kannst. Heißt, du hast keine Ausrede. Du hast keine Ausrede. Selbst solltest du dich in Richtung dieses dämlichen Christen bezeichnen oder so sehen. Wir haben keine Ausrede. Was in uns ist, ist absolute Power, ist Feuer, ist Kraft, ist Heiliger Geist. Das, was wir bewegen können, ist unermesslich. Alles, was im Alten Testament da steht, nette Story. Das ist so der Basis, auf dem wir anfangen sollten. Berg im Feuer, Halleluja, mehr davon. Wisst ihr was? Unsere Erwartungshaltung ist jämmerlich zu klein. Wenn Jesus sagt, wir sind größer als alles, was du im Alten Bund findest, dann müssen wir wissen, das ist das unterste Level, Leute. Mit weniger sollten wir nicht zufrieden sein. Und genauer gesagt, sind noch nicht mal die Jünger unser Vorbild oder die Apostel oder sonst was. Unser Vorbild ist Jesus selbst. So wie er gelebt hat, das ist das, wie wir uns ausstrecken sollten, wie wir leben. Warum? Ja, weil er doch in dir ist, durch seinen Geist. Er ist in dir. So alles, was Jesus getan hat, ist das, was wir tun sollen. Er sagt sogar, kannst noch mehr tun. Hey, wenn wir uns das mal überlegen, das ist sowas von abgefahren, um dieses Wort mal zu gebrauchen. Das ist sowas von gigantisch. Und wir beten nicht darum, weil uns das nicht bewusst ist. Und wir strecken uns da nicht aus, weil uns das nicht bewusst ist. Oh, ich bin nur ein Sünder, gerettet aus Gnade, aber immer wieder falle ich in Sünde hinein. Oh, ich bin so schwach, Herr, aber du bist stark. Oh, du bist stark. Ich bin sowas von schwach. Jemand hat jetzt meiner Frau ein Lied zugeschickt mit dem Titel Scherbenhaufen. So ist das Lied. Kommt tatsächlich drin vor, im frommes Lied, christliches Lobpreislied, kommt die Aussage vor, vielleicht ist die Bibel ja doch nur ein Märchenbuch. Scharabowski. In solchen Fällen würde ich sagen, Feuer drauf. Ja, aber pass mal auf, das ist teilweise das Niveau, auf dem die Christenheit sich bewegt. Ey, das darf nicht für uns gelten. Wir müssen die Leute des Feuers sein, wir müssen die Leute des Heiligen Geistes sein. Wir müssen die sein, die dieses in sich tragen. Die Bibel sagt, wir sind Tempel. Du bist ein wandelnder Tempel. Genau so ein Tempel, wo das Feuer Gottes drin ist. Halleluja. Johannes der Täufer, der Größte im Alten Bund, sagt in Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Ich hatte es vorhin schon mal gelesen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jetzt stell dir das mal vor. Johannes im Wasser, steht da, schön, was weiß ich, wie hoch, ja, also nicht so hoch, sondern irgendwie mehr so, ne, und tauft da schön die Leute. Alles super, alles bestens, richtig gut. Und er sagt, Jeschua wird euch im Feuer taufen. Jetzt stell dir das mal vor, ein Fluss aus Feuer. Jesus steht mittendrin. Und dann dachte er, komm mal her. Komm mal her, flüssiges Feuer. Also wenn du so einen schönen Vulkanausbruch hast und die Lava da siehst, dann hast du flüssiges Feuer. So, Jesus steht drin und sagt, Schätzchen, komm mal her. Dazu musst du schon bereit sein, ne? Er steht dort und will dich da reintaufen. Feuer getauft, verändert, wirklich. Ich meine, die Taufe ist ja ein Bild, dass wir gestorben sind, also das ist schon gut, ne? Aber die Feuertaufe hat auch noch ihre Herausforderungen. Ich will dir was sagen, der Heilige Geist braucht nicht kuschelig, nett und freundlich zu dir zu sein. Das muss nicht alles gut verdaubar in unserer Bequemlichkeitszone mal ebenso mitfunktionieren. Das kann uns was kosten. Es darf uns was kosten, es darf auch wehtun. Es darf auch wehtun. Hauptsache, wir kommen in das, was der Herr für uns hat. Hauptsache, wir werden Leute des Feuers. Hauptsache, es geht weiter. So, 3 Jahre nach dieser Aussage wurde das Wirklichkeit. Pfingsten, kennst du, ne? Apostelgeschichte 2. Als der Tag des Pfingstfestes, Schabbat, erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen, da teilte Zungen wie von Feuer. Interessant, dass das Wort Zunge verwendet wird. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Alle, ne? Wie der Geist ihnen ausgab. So, das heißt, die Zunge, die Feuerzunge auf ihrem Haupt, hat sich mit der Zunge in ihrem Mund verbunden. Und sie haben angefangen, in anderen Sprachen zu sprechen. Das war eine direkte Verbindung. Eine übernatürliche Zunge des Heiligen Geistes, die fleischliche, menschliche Zunge entzündet hat, sage ich mal. Und die menschliche Zunge war dafür in der Lage, übernatürliche, göttliche Dinge auszusprechen. Geheimnisse Gottes. Halleluja. Halleluja. Und das hat diese Männer und Frauen für immer verändert. Als Nachfolger Jesu wurden sie die Urgemeinde, sie wurden Leute des Feuers. Leute des Feuers. Hey, die waren noch ein paar Tage versteckt und verschreckt. Haben alle die Krise gekriegt, haben sich verkrochen. Dann kam dieses Ereignis mit dem Feuer Gottes und die wurden kühne Zeugen. Richtig kühne Zeugen des Todes und der Auferstehung Jesu. Mächtige Männer und Frauen, die waren unerschrocken. Denen ist es in wenigen Wochen gelungen, die ganze Stadt Jerusalem mit dem Evangelium zu erfüllen. Ja? Und über sie wird gesagt, dass sie innerhalb weniger Jahrzehnte den ganzen damaligen Erdkreis erreichen konnten. Apostelgeschichte 17, Vers 6 wirft man ihnen vor, dass sie den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Hey, Bernd, hör mal weg. Die Gemeinde gibt es wie viele Jahre? 35? Es ist ihnen nicht mal gelungen, die ganze Stadt Rindel zu erreichen. Ich sag's mal einfach so. Uns ist es nicht gelungen, unser Nest Rotenburg zu erreichen. Irgendwas hatten die, was uns noch fehlt. Die hatten was, was tatsächlich die ganze Stadt erschüttert hat und was den ganzen damaligen Erdkreis erschüttert hat. Die hatten nämlich dieses frische, kraftvolle, geniale Feuer vom Heiligen Geist. Ja? So, das Feuer Gottes, seine Gegenwart in der Ekklesia, seinem Tempel. So, und wir müssen uns einfach bewusst machen, das sind wir. Das sind wir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist. Er ist in dir. Er hat dich als seine Wohnstadt akzeptiert, genauso wie die olle Stiftshütte und den Tempel. Er hat gesagt, ja, da will ich wohnen. Ich will Gemeinschaft haben mit diesem Mensch. Und er hat dich zu einer neuen Kreatur gemacht. Eine neue Schöpfung. Man könnte sagen, eine neue Spezies. Gab es vorher nicht. Und der Deibel hat die Krise gekriegt. Und er hat versucht, alles zu machen, um diese Spezies zu vernichten. Und die meisten von uns gehören zu dieser Spezies. Und die meisten von uns sind getauft in diesem Feuer, weil sie im Heiligen Geist sprechen konnten. Gott wohnt in dir. Also hier, das ist so crazy. Die Bibel sagt, dass das ganze Universum Gott nicht fassen kann. Aber er wohnt mit seiner Fülle in dir und in mir. Das ist ein unfassbar geniales Geheimnis. Das ist nur im Geist zu verstehen. Im Geist. Gott wohnt mit seiner Fülle in dir. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Lass ihn raus. Lass ihn mal wirken. Lass ihn mal raus. Er will dich. Er will dich in deiner Schwäche, Vergänglichkeit, Bescheidenheit, Menschlichkeit. Er hat diese olle Stiftshütte akzeptiert. Mensch, die war vor 3.500 Jahren mit den damaligen technischen Möglichkeiten gemacht. Also die war wahrscheinlich schon ein bisschen gammelig, aber egal. Ne? Er hat es akzeptiert. Und der dolle Tempel, er hat ihn auch akzeptiert. Und genauso akzeptiert er uns. Er will uns, er mag uns, er hat Begierde nach uns. Und er will uns mit seinem Feuer erfüllen. Halleluja. Er will uns mit seinem Feuer erfüllen. Er möchte uns zu Feuermenschen machen. Halleluja. Ich habe immer wieder, also gar nicht so selten, geistliche Bilder, zum einen im Gebet, aber zum einen hier sowas, wo ich Leute sehe und die stehen im Feuer. In Flammen. Ist total bemerkenswert. Teilweise wirbelnde, wie so ein Tornado um die rum. Feuertornado. Das spritzt und funkelt in allen Richtungen. Es ist total bemerkenswert. Und das gilt eigentlich für alle von uns. Warum? Weil wir Leute des Feuers sind, weil der Heilige Geist in uns ist. Geist, Geist. Wir sind Geistwesen. Und wenn du im Geist bist, ist alles möglich. Halleluja. Halleluja. Er will uns mit seinem Feuer erfüllen. An der Stelle möchte ich jetzt aber mal sagen, es gibt auch eine ernsthafte Warnung. 1. Korinther 3. Wichtige, sehr wichtige Bibelstelle, wenn es ums Feuer Gottes geht. Die Altäre, die Stiftshütte, der Tempel und so weiter wurde für Yahweh gebaut. Ja? Und in der Bibelstelle geht es darum, was errichten wir mit unserem Leben für den Herrn? Was machen wir mit unserem Leben? Ist es so, dass wir etwas bauen, was von seiner Herrlichkeit, seinem Feuer akzeptiert wird? Ich lese euch das mal vor. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Gut, das haben die Katholiken zum Fegefeuer umgemünzt. Aber diese Bibelstelle ist wirklich wichtig. Es sagt, was wir mit unserem Leben machen, hat Konsequenzen, und zwar ewige Konsequenzen. Das, was wir bauen, in Anführungsstrichen, hat Konsequenzen. Entweder ist es Holz, Heu, Stroh, verbrennt, oder es ist was, was Bestand hat. Fireproof, ja, feuerfest. Wisst ihr, was das Interessante ist? Der direkt nächste Vers, ja, der direkt nächste Vers. So, wenn es wird verbrennen, so wird er durch Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Der direkt nächste Vers. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Im Grunde genommen ist es die Aussage, lebt dementsprechend. Seht zu, dass euer Leben nicht irgendwelchen Schwachsinn hervorbringt, der verbrennt. Ihr braucht Sachen, die Ewigkeitswert haben. Ewigkeitswert. Und leider ist es so, dass viele Kinder Gottes so aus der Bequemlichkeitszone nicht rauskommen oder der Depri-Zone oder sonstiger Zone und dass sie eben in dem, was der Herr für sie hat, eigentlich da nie reingehen. Aber es hat drastische Konsequenzen. Unwerte, irdische, vergängliche Dinge werden von Gott nicht angenommen werden. Das Feuer wird es vernichten. Vielleicht denken wir sogar, das ist gut, was wir da gebaut haben. Aber die Frage ist, wie der Herr das sieht. Es ist immer so, dass sein Feuer eben auch Gericht ist. Ein paar Kapitel später schreibt Paulus, 1. Korinther 6, Vers 19, nochmal vom Tempel. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Das ist sehr wichtig, weil das ist auch etwas, was viele Christen nicht wirklich überreißen. Man geht davon aus, die geistlichen Sachen sind eben nur geistlich. Aber der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und alles, alles muss dem Herrn dienen. Auch der Leib. Auch der Leib. Im jüdischen Denken gibt es sowieso diese Trennung nicht. Das ist eine Einheit, das ist ganz kompakt, gehört das alles zusammen. Ja? Wenn der Leib ein Tempel Gottes ist, dann müssen wir entsprechend leben. Wir sind erkauft durch das Blut Jesu. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Mit Geist, Körper und Seele. Seele wiederum, ja, Wille und Gefühle und Denken. Alles gehört ihm. Und er sagt, ich will das durchdringen. Ich will das durchdringen mit meiner Gegenwart. Guck mal, das ist ja ein interessantes Bild mit dem Tempel. Der Tempel ist das Gebäude und im Inneren versteckt ist ein vorderer Raum. Der ist ein bisschen größer und dahinter nochmal abgetrennt, aber nicht durch eine Mauer oder was, sondern nur durch einen Vorhang, ist das Allerheiligste. Was ist denn das für ein Bild, wenn die Bibel sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes? So, das Tempelgebäude ist dein Körper. Das Heiligste soll deine Seele sein. Interessanterweise stehen im Heiligsten drei Gegenstände. Der Schaubrottisch, die Menora und der Räucheropferaltar. Und nach allgemeinem christlichen Verständnis besteht die Seele aus Denken, Wollen und Fühlen. Dafür steht das. Und irgendwie auf eine geheimnisvolle Art und Weise davon getrennt, aber da irgendwie doch mit verbunden, dahinter, irgendwie, da ist das Allerheiligste. Und da steht die Bundeslade drin. Und da soll die Herrlichkeit Gottes sich lagern. Und das ist unser Geist. So, wenn wir nicht den Heiligen Geist erfüllt sind, dann ist das leer. Aber wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann soll dieses Allerheiligste von seiner Gegenwart komplett erfüllt sein. Aber hier bei diesen Fällen haben wir gelesen, dass das herauskam aus dem Hinteren. Es ist hineingeströmt in den vorderen Bereich und sogar herausgeströmt. Denk mal an den Fluss von Hesekiel, wo es aus dem Tempel herausströmte, erst knöcheltief und dann bis zum Knien und so weiter, bis man hinterher schwimmen musste, weil es so hoch war. Das ist genau dieser Strom, der aus dem Heiligtum rauskommt. Das spricht von uns. Jesus sagt, dieser Strom kommt aus deinem Bauch. Das ist genau das gleiche Ding. Aus dem Tempel, aus deinem Bauch. Unterschätzt deinen Körper nicht. Der ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja? Halleluja. 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 Und der Teufel möchte Menschen dazu versuchen, diesen Körper zu versauen. Beispielsweise durch komische Therapien, beispielsweise durch irgendwelche Medikationen, mal ganz abgesehen von der Art und Weise, wie Leute sonst ihren Körper versauen. Ne? Wir müssen echt aufpassen. Der Körper ist das Tempelgebäude, in dem das Heiligste und das Allerheiligste enthalten sind. Halleluja. So, wir sind ein Tempel. Ein Tempel. Im Hebräerbrief lesen wir was Interessantes, das steht basiert auf Psalm 104. Und das ist, dass Gott uns zu Feuerflammen, zu Feuerträgern machen will. Hebräer 1, Vers 7, bekannte Bibelstelle. Der seinen Engeln zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflamme. So, das Wort, was hier für Diener steht, Leiturgos, ja, wird auch eben für Amtsträger, geistliche Leute verwendet. Du bist ein solcher Diener. Er will dich zu einer Feuerflamme machen. Deshalb sagt Römer 12, Vers 11, seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Verstehst du, das ist alles ein großes Thema. Und das ganze Ding hat was mit unserem Körper zu tun, aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Deshalb ist es so, wenn man die Hand auflegt, dass tatsächlich was passiert. Schakka passiert. Es kommt was rüber, es passiert was. Ja? Ich meine, vielleicht gibt es tolle Leute, die die Hand im Geist auflegen können. Aber hier geht es um körperlichen Kontakt. Also ich bin jemand, der das sehr schätzt. Anfassen. Ich meine, wenn man da sagt, Feuer, 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 ist toll, wenn es funktioniert. Aber ich schätze das, den Kontakt. Weil das, was an Strömen lebendigen Wassers oder an Feuerstrom da ist, wird vermittelt, übertragen. Weil es manifestiert sich das Übernatürliche, Heiliger Geist, durch unseren Körper im Natürlichen. Ströme lebendigen Wassers, die aus dem Bauch fließen, zu der Welt um uns herum. Ja, das ist etwas, wo der Herr uns gebrauchen will. Und wir müssen kapieren, dass das unseren ganzen Mensch betrifft, inklusive diesem alternden, immer mehr verzehrt werdenden Body. Warum? Feuer braucht Brennstoff. Brennstoff, genau. Das ist dein Leben, unser Opfer, unsere Hingabe, unser Lobpreis, unser Gehorsam, unser Body. Amen. Oh. Boho. Das ist keine gute Botschaft, Pastor Martin. Das gefällt mir aber gar nicht. Das ist ja so Opfer und mäßig und ach Hilfe, könnte mich ja was kosten. Womöglich sagt der Herr noch, ich soll zum Spendenkörbchen gehen. Hilfe. Hey. Dein Leben verzehrt sich. Pass auf, dass es sich für das Richtige verzehrt. Du willst dich am Ende deines Lebens sagen, ja, der Herr hat irgendwie, ja, ne, hätte ich vielleicht was machen können, aber irgendwie kam es nicht dazu. Weißt du was? Die meisten Leute, die am Ende ihres Lebens Rückblick haben, sagen, ich hab's eigentlich nicht richtig gemacht. Ich hätte mutiger sein sollen. Ich hätte mehr wagen sollen. Ich hätte mich auf die vermeintlichen Sicherheiten nicht so einlassen sollen. Ha? Was machen wir denn so als Deutsche? Da gehst du erstmal in die Schule, da wirst du indoktriniert. Dann bist du irgendwie in einem Berufsleben. Ja? Schaffe, 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 schaffe. Vielleicht schaffst du auch was. Also ich meine, im Sinne von Haus erbauen oder sonst was. Nicht schlecht. Also nicht verkehrt, grundsätzlich. Und dann irgendwann Rente, ne? Oh, Halleluja, ich bin in Rente. Ja, ne, solange es noch geht. Also, das war jetzt nicht so der Lebensstil von Jesus. Und der hat auch gearbeitet, ne? Aber irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. In einem Buch, was hier sogar da hinten im Bücherladen ist, heißt es, also ich persönlich, meine Theorie ist ja, es ist sein 30. Geburtstag gewesen, weil mit dem 30. Geburtstag begann der levitische Dienst im Judentum, ja, dass er den Hammer, mit dem er gearbeitet hat in seiner Werkstatt, kaputt gekloppt hat. Hat gesagt, jetzt geht's los. Halleluja. Die Sache war irgendwann erledigt. Nichts mehr mit Zimmermann, Bauhandwerker, wie auch immer, Architekt, egal. Nichts mehr. Jetzt geht's in den Dienst. Als unsere Firma damals, ich hatte ja darüber gesprochen, insolvent gegangen ist, war für uns die Frage, was machen wir denn? Und irgendwann haben wir gesagt, also eigentlich ist das die Chance. Das ist unsere Chance, dass dieses Ding kaputt ist und wir jetzt in das hineingehen können, was Gott für uns hat. Und wir machen eben nicht das, was eben sinnvoll gewesen wäre und all unsere lieben Verwandten gesagt haben, man von uns erwartet hat, inklusive Pastor, sondern wir haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, unser Leben ganz dem Herrn zu geben. Sogar unsere Kids haben mitgemacht. Halleluja. Halleluja. So, Feuer braucht Brennstoff. Dein Leben, dein Gehorsam, deine Hingabe. Es gibt so ein schönes englisches Lied, Fill Me Up. Fill Me Up. Und da heißt es, you provide the fire, I provide the sacrifice. Das ist die Wahrheit. Der Herr gibt das Feuer, aber wir müssen das Opfer zur Verfügung stellen, was verbrennt. Und das findest du durch die Bibel überall. Unser Opfer. So, Brennstoff, da sind wir. Wir sind der Brennstoff. Guck mal, Isaak sollte da das Opfer sein, sollte geschlachtet werden. Ein Bild für uns. Unser Leben muss auf dem Altar liegen. Ich meine, Jesus hat es tatsächlich für uns vollbracht, aber wir sind Leute, die ihr Leben dem Herrn hingeben. Und was noch? Das Feuer braucht Sauerstoff. Luft. Wind. Wind. Atem. Ruach. Der Geist. Feuer braucht den Geist. Es braucht uns, braucht den Heiligen Geist und die Hitze. Das Anzünden, das Anfeuern, den Zündfunken. Und weißt du, was dieser Zündfunken ist? Das ist das, was man gemeinhin als Geistestaufe bezeichnet. Dann ist nämlich von irgendjemand, der beispielsweise die Hand auflädt, da ist so viel Hitze, dass es dich einfach, das, was in dir ist, entzündet. Mehr ist das gar nicht. Wenn du heiß genug bist, kannst du auch beim Lesen eines Buches das empfangen. Hitze, Sauerstoff und Brennstoff. Du, der Heilige Geist und diese Entzündung, dass es losgeht. Halleluja. Das ist das, was die Bibel sagt, was wir dringend brauchen und was der Herr für uns hat. Viele von uns haben das natürlich schon erlebt. Geistestaufe, warst voller Feuer, warst voller Begeisterung, hast gebrannt für den Herrn. Es war so richtig genial. Aber vielleicht bist du jetzt nicht mehr so brennend. Also, ich spreche jetzt nur zu einigen zu uns. Also ernsthaft. Vielleicht hat das Leben mit all seinen Herausforderungen und Problemen und Schwierigkeiten dafür gesorgt, dass das Feuer immer mehr runtergedimmt worden ist, immer mehr erloschen ist. Oder vielleicht auch mit seinen Verlockungen, Karrieremöglichkeiten und so weiter. Vielleicht ist tatsächlich nur noch ein glimmender Docht übrig. Vielleicht gab es sogar Situationen, in denen das Feuer fast erstickt ist. Bernd hat von Sorge gesprochen heute Nachmittag. Sorgen können das Feuer ersticken, wie eine Decke, die du drüber legst. Vielleicht bist du auch kalt geworden. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, eigentlich ist in mir überhaupt kein Feuer mehr. Nur noch kalte, alte, graue Asche. Da war mal was, aber da ist nichts mehr. Aber ich sag dir was, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das ist gute Nachricht, Halleluja. Das muss nicht sein. Du kannst heute an diesem Abend frisches Feuer vom Heiligen Geist bekommen. Du kannst dich jederzeit ganz neu in Brand setzen lassen. Ich meine, das kannst du auch morgen und übermorgen und sonst wann. Dann brauchst du auch nicht hier sein. Aber heute haben wir es hier im Angebot. Ja? Halleluja. Ich habe nicht gesagt zum Sonderpreis. Ich habe nur gedacht, wir haben es im Angebot. Du kannst dich neu für sein Feuer öffnen. Du kannst dich ausstrecken. Ja? Und du kannst dieses Feuer nehmen und sagen, dieses Feuer ist ein Feuer, was das, was es berührt, immer mehr in das Angesicht Gottes verwandelt. Immer mehr in sein Wesen, weil er ist ja dieses Feuer. Du wirst immer mehr in sein Wesen verwandelt und gleichzeitig verzehrt sich dein Leben immer mehr für ihn. Und irgendwann ist es verbraucht, dein Brennstoff. Und was machst du dann? Du gehst in die ewige Herrlichkeit zu ihm, in sein ewiges Feuer. Das ist fast ein nahtloser Übergang. Du wechselst mal eben die Wohnadresse und es ist keine Riesensache. Warum? Weil du jetzt schon ewiges Leben hast, weil du schon wiedergeboren bist. Der Tod ist nichts anderes als eine Tür, durch die du gehst. In die ewige Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Du kannst deinen Geist heute einladen, dich zu reinigen, zu läutern, dich neu mit deinem heiligen Feuer zu erleuchten, zu durchdringen. Gott hat für dich frisches Feuer. Glaubt hier irgendjemand, dass heute Gott für ihn frisches Feuer hat? 2, 3, 5, 10. Glaubt ihr irgendjemand, dass heute Gott frisches Feuer für uns hat? Halleluja! Halleluja! Weißt du was? Er will uns in deinen Feuerstrom eintauchen. Schakarabonski. Jawohl. In seinen Feuerstrom. Er will uns darin taufen, neu entfachen. Das ist doch mal echt grandios. Er will uns Offenbarung schenken. Freiheit, Freude, Kraft, Weisheit, Erfrischung, was auch immer. Unsere Augen öffnen, unsere Ohren öffnen, alle Sinne öffnen. Es ist echt cool. Nicht cool, heiß. So. Ja, das war jetzt falsche Wortverwendung. Vor ziemlich genau 2 Jahren hat der Heilige Geist mir, ich war da im Ausland unterwegs, ein Wort weitergegeben zum Thema Feuer. Und das war überschrieben mit: Halte nicht zurück, streck dich aus nach dem Feuer. Und der Herr sagt: Mein Volk muss bereit sein, mein Feuer in Empfang zu nehmen, ja, es zu umarmen. Umarme das Feuer des Heiligen Geistes. Es willkommen zu heißen, begierig danach zu sein. Mein Feuer, sagt der Herr, ist etwas Kostbares, Ewiges, Herrliches. Es wird nicht vergeudet für Menschen, die fleischlich sind, die weltlich sind, irdisch sind, sondern es ist für diejenigen, die sich danach ausstrecken, in Heiligkeit und Entschlossenheit vorwärts zu gehen, um mein Reich zu bauen. Halleluja. Wer mein Feuer haben will, muss bereit sein, sein Leben als Opfer hinzulegen für mich. Doch das Leben durch das Feuer Gottes verzehren zu lassen, ist das kostbarste, wertvollste, edelste, was ein Mensch tun kann. So sieht Gott aus. Hey, was machen wir in unserem Leben? Wenn ich überlege, was ich alles gemacht habe. Hey, schade für all die vergangenen Jahre, die so vergeudet sind. Sich vom Feuer Gottes verzehren zu lassen, ist aus Gottes Sicht das kostbarste, wertvollste, edelste, was ein Mensch tun kann. Dieses Feuer des Heiligen Geistes, sagt der Herr, hat eine Kraft, die alles übersteigt, was ihr bis jetzt gesehen habt oder erfahren habt oder auch euch nur vorstellen könnt. Dieses Feuer des Heiligen Geistes bietet euch ein Leben, das ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht ausmalen könnt. Wenn du dich nach meinem Feuer ausstreckst, sei bereit, und das ist jetzt die echte Herausforderung, sei bereit, alles verzehren zu lassen, was dein Leben darstellt. Es geht nicht nur darum, dass die schlechten Dinge verzehrt werden, es geht darum, dass du dein Leben hinlegst, um es verzehren zu lassen für den Bau des Reiches Gottes. Also man muss schon wissen, was man tut. Halte nicht zurück, sagt der Herr, streck dich aus nach dem Feuer. Er bitte von mir eine Berührung mit der Kraft des Heiligen Geistes, wie du sie noch nie in deinem Leben erlebt hast. Es liegt an dir. Du entscheidest, ob mein Feuer dich treffen darf oder nicht. Das hatten wir gestern. Du entscheidest, wie weit du dich öffnest, dein Herz aufmachst, dein Lebenshaus aufmachst für das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann sagte der Herr tatsächlich: Ich ließ mein Feuer fallen auf das Opfer in der Stiftshütte, auf das Opfer im Tempel. Und jetzt will ich es auf das Opfer deines Lebens fallen lassen. Neu. Wenn du bereits Erfahrung mit meinem Feuer gemacht hast, sagt der Herr, ich sag dir, es gibt mehr. Es gibt viel mehr. Hab nicht ich gesagt, hat der Herr gesagt. Er sagt, es gibt mehr. Der Feuerstrom des Heiligen Geistes, der von meinem Thron ausfließt, ja mit großer Kraft und Geschwindigkeit herausströmt, ist dabei, in dieser Zeit freigesetzt zu werden auf alle Menschen, alle meine Kinder, die bereit sind, sich dafür zu öffnen. Es ist wie ein Wirbelwind des Heiligen Geistes, der dich ergreift. Es ist wie ein Feuertornado der Herrlichkeit. Öffne dich für mich. Bitte um mehr. Streck dich aus und du wirst empfangen. Das war ein Wort, was ich wirklich krass fand und was im Grunde genommen mich immer wieder auch motiviert, über dieses Thema Feuer zu sprechen. Der Herr hat viel mehr für uns. Egal, was wir schon erlebt haben, egal, was wir schon durchhaben, er hat viel mehr für uns. Und er möchte das in einer ganz neuen, dramatischen Art und Weise in uns entzünden. Wir dürfen uns ausstrecken. Wir dürfen unser Leben hinlegen. Oh ja, das ist so ein Vorrecht. Es ist so ein gewaltiges, schier unfassbares Vorrecht, dass du mit dir selbst, mit deiner Feuer, deinem Feuer, deinem Heiligen Geist in uns, in unserer Beschränktheit und Vergänglichkeit Wohnung nehmen möchtest, durch uns dich verherrlichen möchtest, durch uns fließen möchtest, durch uns sprechen möchtest, durch uns einfach dein Feuer weitergeben möchtest. Es ist gewaltig. Und gleichzeitig sagst du, dass das, was wir heute haben, weil der Heilige Geist in uns ist, weil wir neu geboren sind, größer ist als alles, was im Alten Testament war, auf einem völlig anderen Level. Und Herr, wenn wir die Christenheit anschauen, insbesondere im Westen, da ist so wenig davon da. Aber in der Kirchengeschichte geschah das immer wieder. Und auch momentan geschieht es an vielen Orten der Erde. Und wir beten, dass es auch in Deutschland geschieht. Wir beten, dass es auch in Mitteleuropa geschieht. Wir beten, dass es überhaupt in Europa geschieht. Und egal, wie die Weltgeschichte gerade völlig aus dem Ruder läuft, wir beten, dass du uns zu Leuten des Feuers machst. Herr, wir beten, dass das, was du hier verheißen hast, tatsächlich freigesetzt ist heute Abend. Wir wollen dein Feuer. Wir wollen dein Feuer. Wir wollen eine neue Berührung mit deinem Geist. Shalabasiya kabadoya kasai. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und einfach jetzt mal ein paar Minuten in Zungen zu beten. Nutzt die Gelegenheit, mach deinen Mund auf. Shorasia kalabadoya kasambo.